Klaus Mainzer, Die Berechnung der Welt. Von der Weltformel zu Big Data. Big Data ist in aller Munde. Und doch weiß keiner so richtig, was das genau ist, wie es funktioniert und wie es unser Leben verändert. Spätestens seit den Enthüllungen von Whistleblowern wie Edward Snowden wissen wir nur, wir werden ausgehorcht, ausgespäht und ausgerechnet. Staaten, Versicherungen und Unternehmen durchleuchten und analysieren unsere Gewohnheiten, um unser Verhalten vorauszusagen. Es wächst die Zahl der datensammelnden Firmen, Physiker und Software-Spezialisten, die die Entwicklung der Welt nicht mehr theoriebasiert untersuchen, sondern ausrechnen wollen. Zeit, sich mit Big Data zu befassen. Zeit, den Datensammlern auf die digitalen Tentakel zu schauen und zu beleuchten, was das große Jagen, Sammeln und Rechnen für Chancen und Risiken bergen. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine Reise hinter die Algorithmen, die schon jetzt unser Leben bestimmen. Blink Nummer 1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Welt zu erforschen. Mit Daten oder mit Theorien. Wer ab und an mal Fußball guckt, weiß, dass sich die Kommentatoren und Zuschauer in zwei Lager spalten. Auf der einen Seite versuchen Statistik-Schlauberger mit Tonnen von Computerdaten den Spielverlauf vorherzusagen. Auf der anderen Seite schimpften die Seitenlinienphilosophen, es brauche kluge Hypothesen statt blutleerer Zahlen, um die Komplexität dessen, was auf dem Rasen passiert, zu verstehen. Ihr Zwist ist symptomatisch für die ewige Debatte zwischen Rechnern und Denkern. Soll man die Welt mit empirischen Daten oder theoretischen Modellen erklären? Der Streit zwischen den zwei großen Lagern der Forschung ist so alt wie die Wissenschaft selbst. Schon die Babylonier meißelten ihre Beobachtungen zu Verwaltung, Handel und Himmelskörpern in ziselierter Keilschrift auf Tontafeln und leiteten erstaunliche Erkenntnisse zu wirtschaftlichen Beziehungen und Planetenkonstellationen ab. Sie interessierten sich zwar nicht dafür, die Zusammenhänge zu erklären, aber ihre akribische Analytik machte sie quasi zu den Vorreitern der heutigen Datensammler. Die alten Griechen dagegen versuchten, die Bewegungen der Planeten mit möglichst anschaulichen Modellen zu erklären. Sie stellten sich die Himmelskörper als Kugelschalen vor, die in ihren Theorien die Erde und hier und dort sogar schon die Sonne umkreisten. Dabei griffen sie auf ihre fortschrittlichen mathematischen Kenntnisse zurück, um die Bewegungen der Kugelschalen faszinierend exakt zu berechnen. Heutzutage zeigt vor allem die physikalische Grundlagenforschung, dass die Kluft zwischen Daten und Hypothesen nicht für immer unüberwindbar sein muss. In Hochenergielaboratorien wie dem berühmten CERN in der Schweiz lassen Forscher aus aller Welt subatomare Teilchen aufeinanderprallen, um in Urknallsimulationen nach den kleinsten Partikeln zu suchen, aus denen unser Universum besteht. Dabei fallen so viele Informationen an, dass die riesigen Datenberge nur durch moderne Algorithmen und leistungsstarke Superrechner ausgewertet werden können. Gleichzeitig sollen all diese Big Data helfen, Modelle der theoretischen Physik zu bestätigen bzw. widerlegen. Daten und Hypothesen sind also durchaus aufeinander angewiesen. Moderne Theorien geben auf der Grundlage solider Datenbanken vor, in welcher Richtung wir nach weiteren neuen und wertvollen Daten suchen sollen. Blink Nummer 2. Wenn man alle Daten im Universum berechnen könnte, wäre das Universum eine Art Supercomputer. Als der Mathematiker und Astronom Pierre-Simon Laplace sein Hauptwerk zur Himmelsmechanik seinem Förderer Kaiser Napoleon überreichte, soll der gefragt haben, wo ist Gott in alledem? Laplace antwortete, diese Hypothese sei nicht notwendig. Seine Gleichungen reichten, um zu garantieren, dass alle Planeten stabil in ihren Umlaufbahnen blieben. Laplace' Theorie setzte an Gottes Stelle die Vorstellung einer komplett mathematisch berechenbaren Weltanschauung. Das Konzept des Universums als Raum, in dem keine überweltliche Kraft willkürlich in das Zusammenwirken aller Kräfte eingriff, sondern von den größten Himmelskörpern bis zu den kleinsten Atomen alle Bewegungen und Verhaltensweisen natürlichen Gesetzmäßigkeiten folgten. Eine Intelligenz, die alle physikalischen Kräfte kannte, so der Gedanke, könnte von einem beliebigen Punkt auf der kosmischen Zeitachse vor- und zurückrechnen, wie sich jedes Teilchen im Kosmos verhalten hatte oder würde. Sie könnte quasi die Vergangenheit rekonstruieren und die Zukunft voraussagen. Laplace' Vision vom Universum als ein Kontinuum zuverlässig berechenbarer Zustände ebnete gewissermaßen den Weg für die moderne Vorstellung eines Supercomputers. Angenommen, der Mensch könnte mit der heute verfügbaren Rechenleistung alle Bewegungsgleichungen aller Teilchen im All gleichzeitig auflösen, hätte er eine Maschine, die das Rad der Zeit, zumindest am Bildschirm, beliebig rückwärts und vorwärts drehen kann. Ein solcher Computer, der ultimative Fluchtpunkt aller Big-Data-Szenarien, quasi die All-Data-Utopie, könnte den Lauf der Dinge präzise vorhersagen. Vorausgesetzt, das Verhalten unserer Elementarteilchen würde nicht unkontrolliert verändert. Ist das Universum selbst womöglich eine gewaltige Maschine? Kann man unsere kleinsten Teilchen mit digitalen Daten oder mikroskopisch kleinen Zahnrädchen vergleichen? Laplace und Co. würden sagen, dass die Form der Teilchen und die Ursprung der Kräfte letztlich keine Rolle spielen. Ihnen geht es darum, ihr Verhalten und Zusammenspiel im kosmischen Uhrwerk durch Formeln und Differentialgleichungen zu entschlüsseln. Blink Nummer 3. Der Mensch braucht die Theorie, um der Berechnung der Welt Sinn und Richtung zu geben. Wenn das tatsächlich so wäre, wenn das Universum wirklich ein unfassbar großer Automat wäre, müssten wir dann überhaupt noch etwas ergründen, suchen und verstehen? Spielt es noch eine Rolle, wie alles begann, wenn man präzise vorhersagen kann, wie es funktioniert? Oder, um es mit Worten der Big-Data-Anhänger zu sagen, bräuchte man dann noch theoretische Modelle? Rein pragmatisch gesehen bräuchte man all das wohl wirklich nicht mehr. Die Physik bräuchte zum Beispiel keine Modelle mehr, um das Verhalten aller Kräfte und Elemente zu ergründen. Man könnte ja einfach berechnen, wie sich alles in der Welt mit und zueinander verhält. Solche Vorstellungen veranlassten bereits 2008 Menschen wie den US-Journalisten Chris Anderson, seinerzeit Chefredakteur des auflagenstarken Technologiemagazins Wired, dazu, das Ende der Theorie auszurufen. Die klassische Wissenschaft habe samt ihrer Suche nach der allerersten Nadel im kosmischen Heuhaufen ausgedient. Es habe das Zeitalter begonnen, in dem sich alle relevanten Zusammenhänge der Welt in statistischen Korrelationen messen ließen. Hat die Theorie also wirklich ausgedient? Nein. Oder zumindest vorerst nicht. Denn noch braucht die datengestützte Forschung theoretische Orientierung. Es wäre nicht zielführend, einfach willkürlich ins Blaue Daten zu sammeln. Die Statistiker und Analytiker müssen wissen, welche Fragestellungen sich überhaupt durch Berechnungen beantworten lassen und welche nicht. Es ist zum Beispiel absolut sinnvoll, die Entwicklung des Wetters anhand vorhandener Daten berechnen und voraussagen zu lassen. Die Frage nach der Qualität und vor allem Popularität eines Kunstwerks hingegen wird sich nur schwer von einem Computer bestimmen lassen. Man könnte auch einfach sagen, wir brauchen Theorien und Modelle, um herauszufinden, was überhaupt berechenbar ist. Der Logiker und Mathematiker Alan Turing, 1912 bis 1954, ging dieser Frage im frühen 20. Jahrhundert nach. Er stellte sich mit dem Modell seiner Turing-Maschine vor, was heute ein einfaches Computerprogramm wäre. Ein Lese-Schreibkopf, der die Informationen auf einem Papierstreifen nach wählbaren Regeln auslesen und umschreiben konnte. Alles, was sich berechnen lässt, ließe sich der Church-Turing-These nach auch von einer solchen Turing-Maschine berechnen. Alles andere folglich nicht. Und das Prinzip gilt bis heute. Blink Nummer 4. Das Beispiel des menschlichen Gehirns zeigt, dass die Komplexität der Welt kein Argument gegen ihre Berechenbarkeit ist. Nehmen wir also einen Moment lang an, alles im Universum ließe sich einfach so berechnen. Nun könntest du empört sagen, aber ich bin doch nicht einfach zu berechnen. Mein Gehirn ist doch der beste Beweis für die nach wie vor unentschlüsselbare Komplexität mancher Dinge. Die Wahrheit lautet ernüchternderweise, nur weil sich etwas komplex oder vielfältig darstellt, heißt das noch lange nicht, dass die Gesetzmäßigkeiten dahinter kompliziert sind. Das kann man an dynamischen Systemen sehen, wo sich die Entwicklung eines Systems mithilfe dynamischer Faktoren auf Grundlage seines aktuellen Zustands berechnen lässt. Nehmen wir das Beispiel der Populationsdynamik. Man könnte meinen, das voraussichtliche Wachstum einer ganzen Bevölkerung könne sich nicht einfach vorhersagen lassen. Immerhin gibt es lauter unsichere Faktoren, wie zum Beispiel beschränkte Ressourcen, Krisen oder Boomphasen, die die Reproduktionsrate einer Population beeinflussen. Tatsächlich lassen sich aber all diese möglichen Schwankungen als mathematische Variablen ausdrücken, sodass von stabilen bis zu völlig irregulären Entwicklungen alle möglichen Szenarien zuverlässig entworfen werden können. Selbst unser einzigartig komplexes Gehirn kann man als ein solches dynamisches System begreifen. Das, was dort zum Beispiel beim Lesen, Lachen oder Liebemachen passiert, lässt sich in Form von elektronischen Impulsen messen und gehorcht denselben Prinzipien wie die Elemente eines dynamischen Systems. Die Reaktion einer einzelnen Nervenzelle auf einen elektrischen Impuls ist nicht sonderlich komplex. Die Vielschichtigkeit entsteht erst dadurch, dass unsere Gehirnzellen durch Synapsen in einem feingewebten Informationsnetz verbunden sind. Doch genau das können dynamische Systeme, komplexe Zusammenhänge zwischen vergleichsweise simpel gestrickten Elementen erklären. Jede Nervenzelle kann genau zwei Dinge tun: reagieren oder nicht reagieren. Das entspricht der Binarität aller Computer, deren Informationsverarbeitung auf der Verkettung der einzelnen Bits basiert, der Aneinanderreihung von Schaltern, die entweder auf 1 angehen oder auf 0 ausbleiben. Streng genommen kann man die Sprache unseres Gehirns also 1:1 mit der von Computern vergleichen. Eigentlich hindert uns also nur mangelnde Prozessorleistung daran, alle Prozesse im menschlichen Gehirn zu berechnen. Wie aus all diesen Mustern und Funktionen allerdings Ideen, Träume und Gefühle werden, das kann zum Glück nach wie vor kein Forscher erklären. Blink Nummer 5. Im Zeitalter von Big Data lassen sich anhand von Metadaten verschiedenste Bereiche unseres Lebens vorhersagen. Datensammlern zufolge muss man also nicht einmal berechnen, was genau im Gehirn geschieht. Wir müssen uns auch nicht um die kausalen Zusammenhänge sozialer Phänomene scheren. Wir brauchen einfach nur einen Datenberg nach dem anderen auszuwerten, um den Lauf der Dinge vorherzusagen. Aber ist das wirklich so einfach? Zugegeben, Big-Data-Analysen haben schon zu bemerkenswerten Prognoseergebnissen geführt. Googles ehemaliger Softwareentwickler Jeremy Ginsberg hatte es 2009 in einem Fachartikel dargestellt. Die Datensammler hatten allein aus den Suchanfragen und Social-Media-Daten unzähliger Menschen zuverlässig den Ausbruch von Krankheitswellen wie der Grippe-Epidemie herausgelesen. Dieselbe Prognose wäre auf dem traditionellen Weg, also durch die Auswertung spezifischer Gesundheitsdaten, erst Wochen später möglich gewesen. Dieselbe Prognosemechanik wird natürlich längst auch kommerziell verwendet. Dir wird aufgefallen sein, dass dir zum Beispiel YouTube Videos vorschlägt, die erstaunlich verwandt mit dem sind, was du zuletzt abgespielt hast. Tatsächlich errechnet das Videoportal auf der Grundlage deiner Klicks, was dich sonst noch interessieren könnte. Und Webbanner schlagen dir nach demselben Prinzip Pauschalreisen, Platten und Klamotten vor. Möglich wird all das durch die Analyse sogenannter Metadaten. Nehmen wir das Beispiel E-Mail. Die Inhaltsdaten einer E-Mail sind die geschriebenen Texte der Mail selbst. Metadaten sind zum Beispiel Informationen zu Sender und Empfänger sowie der Datums- und Zeitstempel von Ausgang und Eingang. Da Metadaten wie Kontaktdaten, Uhrzeiten, Einkäufe und so weiter grundsätzlich dasselbe Format haben, können sie leicht maschinell verglichen werden. Eine Auswertung dessen, was Menschen einander in E-Mails schreiben, wäre dagegen deutlich komplizierter. Dass die massenhafte Analyse von Metadaten auch unsere Privatsphäre bedroht, zeigt das Beispiel der US-Rüstungsfirma Raytheon. Sie hatte eine Software entwickelt, mit der mit wenigen Mausklicks ganze Verhaltensprofile zu einzelnen Menschen erstellt werden konnten. Das Programm verknüpfte zum Beispiel Geodaten von Facebook-Fotos und die GPRS-Daten des Handys, um präzise Bewegungsprofile zu zeichnen. Dennoch werden wir in Zukunft Risiken und Nutzen abwägen müssen. Die zuverlässige Prognose von Krankheiten, Kriminalitätsraten und Verkehrsstaus kann es um etliches leichter machen, entsprechend zu reagieren. Blink Nummer 6. Mit Big Data werden Infrastrukturen zu intelligenten und selbstständigen Systemen. Das größte Potenzial der Big Data besteht also in der Automatisierung bestimmter Analyse- und Lernprozesse. Computersysteme sind längst dabei, ganze Bereiche wie Verkehr und Energieversorgung zu revolutionieren. Wichtigste Voraussetzung für diese Entwicklung ist das Verschwimmen von physischen und virtuellen Umgebungen in sogenannten Cyber-Physical Systems. Denke nur an moderne Autos oder Flugzeuge, die mit all den computergestützten Anwendungen längst selbst intelligente Maschinen sind. Früher war der Lernprozess eines PKWs ein umständliches Unterfangen. Die computergesteuerten Prozesse im Auto mussten alle Nase lang extern über den Computer einer Kfz-Werkstatt aktualisiert werden. Heute ist der Bordcomputer eines modernen Autos selbst mit Sensoren ausgestattet, mit denen er Prozesse registriert, verarbeitet und sich quasi selbst konstant weiterbildet. Derart intelligente Fahrzeuge können durch immer präzisere Informationen aus der Welt der Algorithmen und Schaltkreise immer gezielter in physische Fahrprozesse wie die Motorsteuerung, das Bremsen oder die Lenkung eingreifen. Solche Cyber-Physical Systems könnten bereits in absehbarer Zukunft alle möglichen Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens bestimmen. Ein Beispiel dafür sind intelligente Energieversorgungssysteme, auch Smart Grids genannt. Von großen Kraftwerken bis zur heimischen Photovoltaikanlage könnten alle Stromproduzenten mit allen Stromverbrauchern in einem smarten Energienetz verbunden werden, dessen Elemente miteinander kommunizieren und zum Beispiel Nachfrage und Angebot dynamisch regeln. Dasselbe Prinzip ist für eine intelligentere Verkehrssteuerung denkbar, in der alle Fahrzeuge miteinander vernetzt sind. So könnten zum Beispiel im Falle eines Staus unterschiedliche Alternativrouten empfohlen werden, damit nicht binnen kürzester Zeit die eine bekannte Umleitung verstopft ist. Weitere Anwendungsbereiche wären intelligente Industrieanlagen, vollkommen verlinkte Flughäfen oder Städte und Smart Homes, in denen du über dein Smartphone von unterwegs den Kühlschrankinhalt checkst oder das Bad vorheizt. Das Besondere an diesen Cyber-Physical Systems ist auch, dass die beteiligten Elemente die relevanten Big Data allesamt selbst ermitteln. Da liegt der Vergleich zum Internet nah, in dem sich das kollektive Wissen dezentral durch die Beiträge aller eingewählten Nutzer speist. Blink Nummer 7. Wir können nur mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Zukunft sehen, dürfen diese als Werkzeug aber nicht überschätzen. Nun haben wir Menschen aber de facto keine Laplace'sche Intelligenz, beziehungsweise keinen Supercomputer, der die Verhaltensregeln aller Kräfte und Teilchen kennt und die Zukunft zuverlässig berechnen kann. Daher arbeiten wir gegenwärtig mit den vergleichsweise einfachen Werkzeugen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die bergen genauso viele Chancen wie Risiken. Nehmen wir das Beispiel eines klassischen Münzwurfs, bei dem wir bekanntlich den Zufall entscheiden lassen wollen. Wenn wir alle relevanten Variablen wie die Art und Weise des Wurfs, sämtliche Eigenschaften der Münze und der Luft beisammen hätten, könnten wir die Landung auf Kopf oder Zahl präzise vorhersagen. Ein derart leistungsstarker Rechner muss allerdings erst noch erfunden werden. Trotzdem kann der Mensch Berechnungen über Münzwürfe anstellen. Genauso wie über Kursentwicklungen oder Naturkatastrophen. Und zwar mit der mathematischen Theorie der Zufallsereignisse. Die umfasst unter anderem die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die den meisten von uns noch fern aus der Schule bekannt ist, aber zum Beispiel auch die Versicherungs- und Finanzmathematik. Als 2008 aber völlig unerwartet die Finanzmärkte einbrachen, stürzte auch die Verwendung der Stochastik in die Krise. Die Verantwortlichen hatten eindeutig ignoriert, dass Wahrscheinlichkeitsrechnung nur unter ganz bestimmten, idealisierten Voraussetzungen funktioniert. Die Krise war eskaliert, weil keine Bank genügend Eigenkapital vorrätig hatte, um dem panischen Ansturm der Menschen standzuhalten. Die Finanzbehörden hatten schlichtweg zu niedrige Eigenkapitalvorschriften festgelegt. Die mathematischen Modelle zur Risikobewertung waren auf alles vorbereitet, außer auf die Irrationalität der Menschen. Die Computer waren von idealisierten Annahmen ausgegangen, also zum Beispiel davon, dass einzelne Unternehmen nur einen beschränkten Einfluss auf das Gleichgewicht der Märkte haben oder alle Marktteilnehmer unabhängig voneinander auf Preisbewegungen reagieren. Das soll wiederum nicht bedeuten, dass die Datensammler und Rechner grundlegend auf dem Holzweg sind. Es ist durchaus sinnvoll, mathematische Werkzeuge zur Unterstützung von Entscheidungen zu entwickeln, bei denen der Mensch nicht über alle Informationen verfügt. Wichtig ist nur, dass wir uns der Grenzen dieser Modelle bewusst sind. Blink Nummer 8. Wir können nicht die eine Zukunft unserer Zivilisation berechnen, sondern nur mögliche Zukünfte. Wir haben im Verlauf dieser Blinks mehrere Möglichkeiten gesehen, mithilfe großer Datenmengen die Zukunft zu berechnen. Das Kaufverhalten großer Menschenmassen, den Ausbruch von Krankheitswellen oder das Wachstum ganzer Bevölkerungen. Was ist nun aber mit der Idee des Supercomputers, der die Zukunft unserer ganzen Zivilisation langfristig voraussagt? Die Wahrheit ist, dass der Big-Data-Ansatz nie das große Ganze betrachten kann. Er kann nur, wie in den oben genannten Beispielen, einzelne Szenarien betrachten, relevante Zahlen auf Verhaltensmuster untersuchen und die Werte entsprechend in die Zukunft extrapolieren. Der US-Astronom Carl Sagan schlug als möglichst aussagekräftige Kennzahl die Größe der Information, die eine Zivilisation verarbeitet hat, vor. Am Anfang der Entwicklung steht eine Weltbevölkerung ohne Schriftsprache, die etwa 1 Million, also 10 hoch 6 Bits, bewältigen konnte. Eine Big Data-gestützte Zivilisation könnte den Umfang ihres insgesamt verarbeiteten Wissens im Vergleich dazu innerhalb kurzer Zeit von 1 Trillion, 10 hoch 18, auf 1 Quadrillion, 10 hoch 24 Bits steigern. Um das Zukunftsszenario nun trotzdem so rund wie möglich zu machen, könnte man verschiedene Kennzahlen mithilfe der Big Data weiterrechnen und die Prognosen zu einer Zukunftsprojektion zusammensetzen. Die Prognose könnte dann zum Beispiel lauten: Im Jahr 2200 wird die Menschheit diese oder jene Menge an Informationen verarbeiten, an Energie produzieren und verbrauchen und so weiter. Das Beispiel der Finanzkrise hat gezeigt, dass wir nicht immer einfach von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen können. Oder, um es mit den markigen Worten des Philosophen Bertrand Russell zu sagen, der Truthahn, den man für das Weihnachtsessen mästet, geht davon aus, dass er immer weiter gefüttert wird. Nur auf den Tag seiner Schlachtung ist er nicht vorbereitet. Jede Vision, Prognose oder Berechnung kann also immer nur eine von vielen möglichen Zukünften darstellen. Vernünftige Vorhersagen sind immer nur unter der Einschränkung möglich, dass sich bestimmte Bedingungen nicht unerwartet verändern. Und ob diese unberechenbaren Ereignisse eintreten, darüber sollten wir Menschen möglichst weise, besonnene und weitsichtige Theorien aufstellen. Danke, dass du dir die Blinks zu Die Berechnung der Welt, von der Weltformel zu Big Data von Klaus Mainzer angehört hast. Und hier noch eine Zusammenfassung der Blinks. Die datensammelnden Anhänger der Big Data-Philosophie möchten die Welt digital durchleuchten und statistisch erfassen. Sie wollen nicht lange nach Gründen und Ursachen suchen, sondern mit Computern und Algorithmen effizient die Zukunft berechnen. Ihre Kalkulationen sind nützliche Versuche, wichtige und kritische Entwicklungen vorherzusagen und rechtzeitig richtig reagieren zu können. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass die Mathematik Grenzen hat und sich nicht alles in der Welt berechnen lässt. Die Menschheit braucht weise Erfahrung und schlaue Theorien, um sowohl am Computer als auch im echten Leben in die richtige Richtung zu steuern. Was du konkret umsetzen kannst? Hilf, das Denken zu fördern. Wenn du das nächste Mal deine Stimme einer Partei geben willst, die die Fördermittel für die Grundlagenforschung kürzen will, denk daran, ohne die Grundlagenforschung würde es Innovationen wie Computer und all die netten Erfindungen unserer digitalen Welt gar nicht geben. Wir brauchen sie, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Hast du Feedback für uns? Dann schreib uns an remember@blinkist.com und nimm als Betreff die Berechnung der Welt. Danke!